es geht um das Thema Versuchung. Wir haben es hier sehr anschaulich fortgeführt bekommen. Manchmal, da bleibt man kleben sozusagen am Sitz und man kommt gar nicht so los. Man hat es noch ausprobiert, es scheint zu funktionieren und dann geht es doch nicht gut. Ja, es beschäftigt irgendwie jeden Menschen oder fast jeden Menschen. Und mir ist es so, ich hatte so mein Aha-Erlebnis, da war ich so ein Teenager noch und man hört so im Radio, man hört so die Hitparade und auf einmal gab es halt ein Lied und so, dessen Text kam mir zumindest abschnittsweise nicht unbekannt vor. So, immer so ganz kurz ein bisschen, also ihr merkt, ich komme aus den 80er Jahren, schon ein bisschen älter alles, auch die Ästhetik, ja, Schritt für Schritt und Tag für Tag, jede Sekunde zählt, ich kann nicht standhalten, bewahre uns vor der Versuchung, führe uns nicht in Versuchung. Und ich war damals überrascht, dass ein für mich so christlich besetztes Thema, in der immer so als weltlich gebrandmarkten Musik vorkam und ich bekam eine Ahnung davon, so zum ersten Mal, dass es beim Thema Versuchung nicht nur um etwas geht, was die Frommen beschäftigt, sondern eigentlich jeden Menschen. Wolf Biermann dichtet, keiner tut gern tun, was er tun darf, was verboten ist, macht uns grad scharf. Ja, es gibt neben der Versuchung, so hier heimlich einem Verbot zu trotzen, viele andere Versuchungen, die Versuchung, habgierig zu sein, zornig zu sein, neidisch, träge oder maßlos zu sein, zu viel zu essen oder zu trinken, zu viel zu arbeiten, zu reden oder auch zu schlafen. Es gibt die gefühlsbetonten Gedanken, die Leidenschaften, die die alten Mönche Dämonen nennen. Ja, nach der Wikipedia ist Versuchung der Anreiz zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist, einer sozialen Norm widerspricht oder gar verboten ist. Etwas lockt uns, zieht uns, aber auf den zweiten Blick ist etwas faul dabei. Es widerspricht dem, was wir eigentlich wollen. Ich denke, ihr wisst, um was es geht, weil ihr Versuchung aus eurem Leben kennt. Das habe ich auch an dem Lachen über Gisela oder mit Gisela gemerkt. Ebenso wie ich auch Versuchung aus meinem Leben kenne. Und gerade darum geht es heute in der Predigt, um dieses Thema. Und wir folgen dabei den Schritten der Versuchung, vor der Versuchung, in der Versuchung und nach der Versuchung. Ja, der erste Punkt. Also was ist Versuchung überhaupt? Und wir schauen uns nochmal gleich einen der bekanntesten Texte an, auf den hier schon angespielt wird in dem Bild. 1. Mose 3, 1 bis 7. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also ich will jetzt hier nicht über diese Geschichte predigen. Es ist da, denke ich, sehr viel, könnte man dazu sagen. Und das ist ganz einfach so, ist auch sehr viel daran für uns heute schwer nachvollziehen. Es ist ganz einfach so, wir leben heute in einer ganz anderen Zeit, in der Zeit des verlorenen Paradieses, jenseits von Eden. Und entscheidend ist die Wahrheit der Botschaft der Geschichte, die erklärt, die es kommt, dass wir Menschen nicht mehr von Natur aus in Gemeinschaft mit Gott leben, sondern von ihm getrennt wird. Und das wird hier beschrieben. Und das macht es für uns so wertvoll, zusammen in diesen Text einzusteigen. Und für unser heutiges Predigtthema können wir aus diesem Text sehr viel lernen. Zum Beispiel, dass die Versuchung zum Menschen dazugehört. Also die Geschichte spielt im Garten Eden ganz am Anfang. Und ein Garten im Orient, das ist ja etwas ganz anderes als ein Garten für uns heute. Also wir denken bei dem Garten Eden vielleicht an so eine Art Landschaftspark, der in seine Umgebung so ausläuft. Aber ein Garten im Orient ist immer ein ganz klar fest umgrenzter und ummauerter Raum. Also draußen Wüste und drin Garten. Und Gott schafft extra für den Menschen diesen Lebensraum. Also es ist wirklich ein fest umgrenztes Paradies. Und wir müssen uns das vorstellen, die Menschen im alten Israel, die hatten um jeden Tropfen Wasser kämpfen müssen. Das ist ja bis heute noch so. Was mag ihnen wohl diese Geschichte bedeutet haben? Mit einem Garten, mit Wasser im Überfluss und mit der gemeinsamen Quelle von Euphrat, Tigris, Blauen und Weißen Nil. Das waren die vier größten Flüsse. Also wir würden heute sagen Amazonas, Mississippi, Nil und Ganges, was weiß ich. Und selbst in diesem Paradies eines jeden ehrlichen Bauern, in uneingeschränkter Gemeinschaft mit Gott, gibt es die Versuchung. Und da braucht es noch nicht mal den Teufel zu. Dazu reicht eine einfache Schlange, ein Geschöpf, so wie Adam und Eva. Also Adam und Eva, die fallen nicht auf einen taktisch geschickt angelegten Großangriff des Teufels herein, sondern auf eine Schlange. Es ist ja immer die Frage, wo kommt die Versuchung her? Kommt sie von Gott oder vom Teufel? Der Text gibt darauf keine Antwort. Und nach diesem Text scheint sie einfach nur menschlich zu sein und damit zusammenzuhängen, dass Gott uns einen freien Willen schenkt. Das macht uns zu Menschen, dass wir einen freien Willen haben. Aber wenn du die Freiheit hast, das Richtige zu tun, hast du eben auch die Freiheit, das Falsche zu tun. Ansonsten bist du nicht frei. Ganz wichtig dabei, die Versuchung kommt nicht von Gott, heißt es an anderer Stelle in Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Gott lässt allerdings zu, dass wir versucht werden. Wir können uns das so vorstellen wie mit dem Volk Israel in der Wüstenwanderung. Ihr wisst, gerade die Wüsten, die sind immer voll mit Schlangen. Aber wenn wir die Berichte von der Wüstenwanderung lesen, dann lesen wir da überhaupt nichts von Schlangen. Sie scheinen da überhaupt gar keine Rolle zu spielen. Und das ändert sich erst gegen Ende der Wüstenzeit in 4. Mose 21, als das Volk sich auf eine besonders extreme Weise gegen Gott stellt. Und in dieser Situation zieht Gott sich zurück. Und damit fällt auch das weg, was er sozusagen immer für sein Volk getan hat, dass er sein Volk geschützt hat. Und hatte vorher sozusagen immer permanent die ganzen Schlangen daran gehindert, das Lager zu betreten. Und die können nun herein. Das ist sozusagen ein bisschen so wie so eine Antivirus-Software, die dann ausfällt. Nachdem sich das Volk wieder Gott zuwendet, ist es dann mit dem Spuk aber auch vorbei. Versuchung gehört zum Menschsein mit hinzu. Wir können ihr nicht entrinnen. Mehr kann ich dazu nicht zu sagen. Wichtig ist dabei, Gott nicht als denjenigen zu identifizieren, der uns die Versuchung schickt, sondern als denjenigen, der uns vor vielen Versuchungen bewahrt. Natürlich erfahren wir trotzdem auch Versuchungen. Das heißt nicht, dass wir frei davon sind. Aber in 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnte. Ich denke, in diesem Zusammenhang kann man auch noch Römer 8, Vers 28 anführen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt nicht, dass alles das, was wir zu erdulden haben, ein gutes, von Gott gefügtes Ding ist. Ich denke, es sagt eher aus, dass egal wie verfahren die Situation deinem Leben auch sein mag und egal wie weit unten du bist, Gott dich trotzdem nicht fallen lassen wird und er immer noch dein Leben zum Bestmöglichen wenden kann und es auch tun wird. Noch ein Letzter Gedanke zu diesem Punkt. Versuchung mag zwar zum Menschsein dazugehören, aber das heißt nicht, dass sie ein Teil von dir ist. Es ist etwas, mit dem wir alle als Menschen konfrontiert sind, aber sie gehört nicht zu dir. Martin Luther drückt es im Zusammenhang mit Kummer und Sorgen so aus, aber für Versuchung gilt das ebenso. Martin Luther sagt, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über dein Haupt fliegen, kannst du nicht ändern, aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Der zweite Punkt in der Versuchung. Also wir sind ja noch in der Geschichte von dem Sündenfall und man kann erstmal feststellen, Adam und Eva, die trifft es vollkommen überraschend. Wie aus heiterem Himmel, in perfekter Umgebung. Also von außen gesehen sollte man nicht meinen, dass Adam und Eva auf diesen Unsinn hören sollten. Aber die Schlange schafft es, den schwachen Punkt bei den beiden zu erkennen. Das steckt in der Einflüsterung der Schlange drin, wenn sie sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, der ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott und das ist bis heute immer wieder ein Hauptmotiv hinter der Versuchung. Und du magst erstaunt sein, weil du diese Ambition nicht aus deinem Leben kennst, aber wir sehen klarer, wenn wir uns deutlich machen, welcher Platz in unserem Leben Gott eigentlich zusteht. Gott ist der Vater, der Allmächtige, wir sagen zu ihm Herr. Wir folgen als Christen seinem Wort, seiner Wegweisung. Und ganz oft wird die Versuchung uns dazu veranlassen, dass wir uns selbst auf diesem Platz sitzen, der eigentlich Gott zusteht. Und unsere Entscheidung allein danach treffen, was für uns selbst in dieser Situation gut ist. Oder meinen, was für uns gut ist. Ohne daran zu denken, dass wir in ein System eingebunden sind mit anderen Menschen. Ehepartner, Kinder, Eltern, Familie, Freunde, Kollegen, Vorgesetzte. Der Versuchung nachzugeben, dahinter steckt ganz oft die Angst, zu kurz zu kommen. Dass die Angst, dass wenn ich jetzt nicht die Dinge selbst in die Hand nehme, ich am Ende der Dumme bin. Es geht ja gar nicht darum, dass wir selbst auch unsere Wünsche und Bedürfnisse haben. Jesus fasst das Gesetz mit den Worten zusammen, dass es darum geht, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Also Selbstliebe ist Teil der intakten Gottesbeziehung. Das Problem ist der verschobene Maßstab. Wenn ich auf dem Platz sitze, der eigentlich Gott zusteht und besser meine zu wissen, was gut für mich ist als er. Aber wie kann man sich richtig vorbereiten, wenn die Versuchung einen so aus heiterem Himmel trifft? Es ist eine Frage der Beziehung, eine Frage der Liebe zu Gott. Wenn meine Beziehung zu Gott stark und intakt ist, werde ich den Angriff auf dem Platz in meinem Leben, der nur ihm gebührt, durchschauen können. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist eine Zusage, das ist auch eine Zustandsbeschreibung. Gott spricht zu uns. Vielleicht müssen wir uns erst einmal daran gewöhnen, dass nicht nur die Versuchung zu uns spricht, sondern dass auch Gott zu uns spricht. Und wir müssen aber erstmal lernen, seine Stimme unter den vielen Stimmen, die immer auf uns eindringen und die heute sicherlich nicht weniger sind als früher, heraushören zu können. Und das ist ja so eine Eigenart von Gott, dass er uns oft nicht gegen unseren Willen überwältigt, sondern will, dass wir uns nach ihm ausrichten. Und weil er weiß, dass es uns trotzdem nicht so leicht ist, sind wir in die Gemeinschaft der Gemeinde gestellt, um uns hier gegenseitig zu unterstützen. Manchmal gibt es ja auch Situationen, in denen die Versuchung uns mit Ansage trifft. Das sehen wir zum Beispiel in der Bibel am Anfang des Wirkens Jesu, als es ihn in die Wüste zieht. Man könnte sagen, ja gerade wieder die Wüste. Ja? Gerade da, wo das Leben fad und ausgetrocknet erscheint, da sind wir auf alle Fälle anfälliger für die Versuchung. Und dann ist es kein Wunder, wenn wir uns dazu verführt fühlen, uns abzulenken, vorschnell etwas ändern zu wollen, empfänglich zu sein für ja so unscharfe Angebote, schmeichelhafte Worte. Aber Jesus gerät dann nicht so zufällig in die Wüste, er weiß ja ganz genau, was auf ihn zukommt. Und das werden wir manchmal auch erleben, dass wir im übertragenen Sinn schon die dunklen Gewitterwolken so am Horizont sehen und dann merken, ja, da müssen wir durch. Und das Wissen um das, was einem bevorsteht, hilft einem sicherlich wachsamer zu sein. was auch notwendig ist. Und wir werden sehen, was so eine ganz andere Intensität die Versuchung unseres Herrn hat. Ich lese mal Matthäus 4, die Verse 1 bis 12. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe da, Engel traten herzu und dienten ihm. Ja, hier in der Geschichte ist es ganz klar, woher die Versuchung kommt. Dreimal unternimmt der Teufel hier einen Anlauf, um Jesus auf seine Seite zu ziehen. Und wir bekommen hier einen Eindruck, wie das zusammenhängt, weil wir sind als Menschen von uns aus bedürftige, unvollkommene Wesen. Wir haben Hunger und Durst. Wir sehen uns nach Liebe und nach Anerkennung. Wir haben Pläne und Ziele, die wir unbedingt erreichen wollen. Das ist mit ein wesentlicher Teil unserer individuellen Persönlichkeit. Und in der Geschichte sehen wir, dass die Versuchung gerade da ansetzt. Der Teufel nutzt auch bei uns ganz bewusst unsere Träume und Wünsche, uns anzugreifen, unsere Bedürfnisse. Er sieht gerade da Zweifel, wo wir uns auch möglicherweise schon selbst in Frage stellen. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann. Und weil Jesus ebenso Mensch wie wir auch war, glaube ich, dass ihm die Zurückweisung der Versuchung nicht so leicht gefallen sein wird, wie es hier in der Geschichte erscheint. Die biblischen Texte fassen das ja immer so recht konzentriert zusammen. Und Matthäus noch mal mehr, der ist noch knapper. Aber im Gegensatz zu Adam und Eva bleibt Jesus standhaft. Er lebt von der Beziehung zu seinem himmlischen Vater und stellt diese über seine menschliche Nöte, über die, das, was er braucht. Und ist dann in der Lage, die Trugbilder zurückzuweisen, die ihm vorgespiegelt werden. Sein Weg wird es eben nicht sein, Jesus Christ Superstar zu werden. Jesus ist wachsam für die Realität, seine Antworten sind vollkommen frei und an seiner inneren Freiheit perlt dann die Versuchung ab. Er kann der Versuchung etwas entgegensetzen, er weiß tief im Herzen, was er will. Wir erleben uns im Kampf gegen die Versuchung oft anders. Wir kämpfen oft einfach nur gegen sie, versuchen sie aus unserem Inneren zu verdrängen oder sogar abzutöten. Und es ist ja manchmal die Frage, ob es uns wirklich ernst damit ist. Denn der Versuchung nachzugeben, heißt ja auch die Befriedigung unserer Defizite, oder? Das ist ja die Verheißung. Der italienische Schriftsteller Giovanni Guareschi, der Autor von Don Camillo, sagt, manch einer, der vor der Versuchung flieht, hofft doch heimlich, dass sie ihn einholt. Also wenn Jesus nicht von sich aus hungrig wäre, würde der Angriff des Teufels ihn dazu zu provozieren, aus Steinen Brot zu machen, keinen Sinn machen. Weißt du, was bei dir die eigentliche Sehnsucht ist, hinter deinen Versuchungen? Öffne dich doch gerade an dieser Stelle für Gott. Nimm ihn mit hinein, halte inne, drücke die Stopptaste. Jesus, ich habe diesen oder jenen Wunsch. Geh du mit mir da hinein und lass mich erkennen, was das Richtige ist. Kämpfe nicht alleine gegen die Versuchung. Sprich mit Jesus darüber. Jesus, der Versuchung standgehalten hat und der weiß, wie das geht, die Versuchung zu besiegen. Im Dialog mit Jesus wird es einfacher sein, sich den eigenen Defiziten zu stellen und daran erfolgreich innerlich zu wachsen, als im Dialog nur mit der Versuchung alleine. Der dritte Punkt, nach der Versuchung. Man kann das mal ganz einfach sagen, nach der Versuchung ist vor der Versuchung. Das hört sich so ein bisschen binsenweisheitmäßig an, aber es ist schon mal eine ganz wichtige Aussage, zuerst mal festzustellen, dass Versuchung immer auch ein Ende hat. Denn wenn man in der Situation drinsteckt, dann ist ja immer der Gedanke da, dass sie eben kein Ende hat. Komm, gib nach, du weißt doch, dass es keinen Sinn hat, standzuhalten. Irgendwann wirst du schwach werden, wozu der Kampf? Und das stimmt nicht. Versuchung kommen und gehen. Aber wenn du merkst, dass du es immer wieder mit den gleichen Kämpfen zu tun hast, dann such dir jemanden, dem du vertraust, dem du dich öffnen kannst, dem gegenüber du die Sache ansprechen kannst. Viele Versuchungen verlieren schon viel von ihrem Potenzial der Bedrohung, wenn sie laut ausgesprochen werden, wenn du weißt, da ist jemand, der betet für dich mit. Und besonders wachsam gilt es zu sein nach großen Siegen. Und da ist der Elia aus der Bibel ist das beste Beispiel. Der hat eben noch den Baalspriestern, dem ganzen Königshaus, dem ganzen Volk auf dem Berg Karmel erfolgreich die Stirn ist geboten. Alle sagen, der Herr ist Gott. Und dann schafft es eine ganz einfache, primitive Drohung der Königin, ihn vollkommen aus dem Konzept zu bringen. Und ehe er sich versieht, findet er sich, wo soll es anders sein, in der Wüste wieder, aber nicht um dort zu kämpfen, sondern um dort zu sterben. Sein einziger Plan ist es, in die Wüste reinzurennen, so lange, bis er nicht mehr die Kraft hat, herauszufinden. Und wie gut, dass Gott ihn in dieser Situation nicht alleine lässt. Und das ist mein letzter Gedanke. Wir Menschen sind immer darauf angewiesen, dass Gott uns nicht alleine lässt. Denn oft genug, zumindest öfter als uns lieb ist, wird unsere Versuchung mit einer Niederlage enden. Ich spreche darüber, weil gerade hier auch wieder eine besondere Gefahr lauert, die Angst und Sorge aus der Gnade Jesu herauszufallen. Was ist, wenn ich immer wieder an der gleichen Stelle falle? Reißt dann Gott nicht irgendwann der Geduldsfaden? Verhöhne ich dann nicht irgendwann damit das Opfer Jesu für mich? Ich möchte dich an dieser Stelle beruhigen. Solange du über deine Sünde Schuld und Scham empfindest, kannst du sicher sein, dass dir vergeben ist, dass dir vergeben wird. Es ist der Heilige Geist in dir, der diesen Schmerz hervorruft. Das ist ein gutes Zeichen. Es wäre vielmehr ein schlechtes Zeichen, wenn du überhaupt gar keine Reue empfindest. Gerade dann, wenn wir in unseren Kämpfen immer wieder unterliegen, gerade dann, wenn wir schwach sind, gerade dann, wenn wir scheitern, sollen wir die Nähe Jesu suchen. Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 9, da wird ihm von Gott zugesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und damit möchte ich jetzt nicht die Sünde in unserem Leben rechtfertigen oder einer billigen Gnade Wort reden. Aber Jesus, der kennt uns doch und er liebt uns doch. Hören unsere Kinder auf, unsere Kinder zu sein, nur weil sie schlecht handeln? Irgendwann wird der Tag kommen, an dem Gott zu uns sagt, so, jetzt ist es dran. Jetzt stell dich dieser Sache. Aber er wird uns nie überfordern. Meistens geht er immer ein Thema nach dem anderen an. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, nicht so nach der Reihenfolge, die mir persönlich vorschweben würde. Das dürfen und sollen wir annehmen. Jesus ist doch schon für unsere Schuld gestorben. Der Preis ist doch schon bezahlt. Und ich bin mir sicher, Jesus wäre auch dann Mensch geworden, wenn du der einzige Sünder in der ganzen Menschheit wärst. So sehr liebt er jeden Einzelnen von uns. Ich möchte schließen mit jemandem, der das mit seinem Leben deutlich macht. Ihr habt sicherlich alle schon von Martin Luther King gehört. Den Kämpfer gegen die Unterdrückung der Farbigen in den USA in den 60er Jahren. Der zusammen mit Gandhi neu die Gewaltlosigkeit als politisches Mittel ins Bewusstsein der Christen rückte. Der mit seinem Leben bis heute unzählig viele Menschen inspiriert. Viele sehen in ihm eine Art Heiligen. Sein Geburtstag, das ist ja ein Feiertag in den USA. Aber zugleich wissen wir, dass Martin Luther King unzählige Male seine Ehe gebrochen hat. Er hatte zahlreiche Affären gehabt. Die Nacht vor seinem Tod hat er mit zwei Prostituierten verbracht. Und diese Informationen, die stammen nicht nur aus den Akten des FBI, die ihm gegenüber grundsätzlich kritisch eingestellt waren. Dies bestätigen auch seine engsten Weggefährten. Aber trotz dieser Schuld sehen wir ein segensreiches Leben mit positiven Auswirkungen bis in unsere Zeit hinein, mehr als 50 Jahre nach seinem Tod. Jesus sagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Vielleicht sagst du, das mag ja für eine gewisse Zeit seines Lebens gegolten haben, aber dann am Ende wird er doch von Gott zurückgewiesen worden sein. Aber seine Äußerungen, die sind ja so recht gut dokumentiert. Und gerade in seinen Äußerungen kurz vor seinem Tod, da sehen wir bei ihm eine vom Heiligen Geist eingegebene prophetische Klarheit, die diese Möglichkeit extrem unwahrscheinlich erscheinen lässt. Wenn Martin Luther King vergeben worden ist, dann darfst du sicher sein, dass dir ebenso vergeben wird. Vielleicht fragst du dich, warum ich gerade diesen Punkt so betone. Weil ich glaube, das ist die entscheidende erste Lektion in unserem Kampf gegen die Versuchung. Das Wissen, dass der dreieinige Gott es mit uns gut meint und uns liebt und uns vergibt. Paulus sagt, und damit schließe ich, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.